Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüstenwelle auf OKW 96.6 oder als Livestream im Internet. Heute mit einer neuen Folge des Podcastes Feminismus süß-sauer, produziert von Emilia Zeiser und Lea Binder im Rahmen ihrer Bachelorarbeit. Am Mikrofon heute Carlotta Bührer. In ihrem Podcast beschäftigen sich Emilia und Lea mit verschiedenen feministischen Themen. In der heutigen, 7. Ausgabe stehen dabei feministische Influencerinnen im Mittelpunkt. Lea und Emilia können mit gleich 2 Gästen alle ihre Fragen zu diesem Gebiet besprechen. Viel Spaß mit Feminismus süß-sau. Ich habe so Angst gehabt vor dem Kreatorin. Ich mache den letzten Part nochmal. Ab Podcast. In ihrem Podcast beschäftigen sich Emilia und Lea mit verschiedenen feministischen Themen. In der heutigen, 7. Ausgabe stehen dabei feministische Influencerinnen im Mittelpunkt. Lea und Emilia können mit gleich 2 Gästen alle ihre Fragen zu diesem Gebiet besprechen. Viel Spaß mit Feminismus süß-sauer und feministischen Creatorinnen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 7. Folge von unserem Podcast Feminismus süß-sauer. Wir sind Lea und Emilia und wir sprechen hier darüber, wie sich Social Media auf unsere Wahrnehmung von Feminismus auswirkt, beziehungsweise wie sich die beiden Gebiete gegenseitig beeinflussen.
Wir freuen uns richtig, dass ihr heute wieder dabei seid. In der heutigen Folge wird es ein wenig um den Einfluss von Medien auf uns und unsere Meinungsbildung gehen. Wir wollen heute von unseren 2 Gästen wissen, inwiefern feministische Inhalte, die in den verschiedenen Medien veröffentlicht und geteilt werden, eine Wirkung auf die Rezipientinnen haben und wie man auf diese Wirkung vielleicht auch Einfluss nehmen kann.
Um das zu klären, haben wir uns Hilfe geholt und zwar einmal von Laura Vorsatz. Sie ist selbst Podcasterin und Journalistin und beschäftigt sich auch viel mit feministischen Inhalten und damit ist sie auch die perfekte Ansprechpartnerin für unsere Fragen. Ich habe mich auch schon viel von ihrem Podcast inspirieren lassen, der heißt übrigens Feminismus mit Vorsatz und freue mich daher nochmal extra darauf, heute mit ihr persönlich sprechen zu können.
Hi Laura, schön, dass du da bist. Wir freuen uns total, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Hi, magst du dich einfach einmal kurz vorstellen und uns denn mit deinen Worten mal erzählen, was du so machst?
Okay. Ja, also, ich mache den Feminismus mit Vorsatz Podcast seit 3 Jahren jetzt. Der hatte jetzt 3-jähriges Bestehen. Ich mache das ja nebenberuflich. Also ich habe immer noch einen Job, der quasi alles so querfinanziert, auf den ich jetzt, also das ist in der Kulturförderung. Und genau, aber habe nebenbei so mein zweites Standbein mit dem Podcast, aus dem sich jetzt auch Dinge ergeben, wie zum Beispiel Podcast-Workshops zu geben oder Interviews oder Merch wie Feminismus mit Vorsatzsocken zu verkaufen.
Sehr cool. Wir haben ja auch in unserem Podcast schon viel über die Wirkung von Medien und über Trends gesprochen. Jetzt würden wir aber richtig gerne mal wissen, wie du das denn alles so siehst und was du denn so für Erfahrungen gemacht hast, gerade bezogen auf deinen Podcast. Du postest dazu ja auch ziemlich viel auf Social Media, auf deinem zugehörigen Insta-Account. Und wie kamst du eigentlich überhaupt dazu, das Ganze anzufangen, mit den feministischen Inhalten auf Social Media oder deinen Podcast zu starten?
Ja, das ist eine große Frage. Also ich bin ja tatsächlich auch Medienwissenschaftlerin, so wie ihr.
Echt cool.
Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich, also ich war eigentlich schon immer so ein bisschen auf der Suche nach dem Medium, über das ich mich ausdrücken kann. Und erst dachte ich halt ganz klassisch irgendwie Text. Dann während des Bachelors hatte ich viel mit Film zu tun. Also wir haben irgendwie Kurzfilme gemacht und auch meinen Spielfilm. Das hat mich letztendlich auch nach Berlin gebracht, weil ich dann dachte, okay, ich steige jetzt voll in die Filmproduktion ein. Das hat dann aber, also ich meine, ich habe da Praktika gemacht und so weiter, aber irgendwie kam es mir dann ja doch nicht ganz so nach dem Place to be vor. Habe dann nochmal einen Master in Kulturwissenschaften gemacht und habe tatsächlich erst so 2016 überhaupt entdeckt, dass es Podcasts gibt. Entschuldigung, hier war gerade ein kleiner E-Mail-Sound. und habe das eigentlich sehr schnell mit dem Ohr gehört, oh, ich glaube, das kann ich auch. Also irgendwie, also zum einen liebe ich das Medium einfach, wie es ins eigene Leben passen kann. Und zum anderen ist es halt einfach so toll, wie wenig man braucht, um das selber umsetzen zu können. Und eben auch nicht großartig abhängig von anderen Menschen zu sein. Ne? Beim Film, müsst ihr euch vorstellen, ist man ja, abhängig von einer riesen Crew, um da auch nur das kleinste Bild irgendwie zusammenzustellen. Und genau, so ein Podcast kann man halt einfach selber machen. Du und dein Mikro. So.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und was mir dann gefehlt hat, nach dem Entschluss, okay, ich will jetzt irgendwie auch einen Podcast machen, war halt dann das Thema. Ne? Also das hat dann sicherlich auch noch mal 2 Jahre oder sowas gedauert, dass ich halt die so, ja, das mit mir rumgetragen habe, dass ich da gerne was machen wollen würde. Und mich aber auch erstmal so ein bisschen dazu durchringen musste, ja, warum denn jetzt eigentlich gerade ich und was habe ich denn den Leuten überhaupt zu erzählen? Und ne, so diese komischen Gedanken, die man dann manchmal so hat. Und dass es dann um Feminismus gehen sollte, das kam tatsächlich über eine Freundin, die dann eben irgendwann meinte, du beschäftigst dich doch in letzter Zeit so viel damit und erzählst ganz oft davon, warum machst du es denn nicht einfach darüber? Und auch da kam dann natürlich wieder als erstes, aber ich weiß doch gar nicht genug darüber, was soll ich denn den Leuten erzählen, ich habe doch keine Ahnung. Aber so richtig losgelassen hat mich der Vorschlag offensichtlich nicht, weil zu Hause habe ich mich dann hingesetzt und dachte so, naja, aber was ist denn, wenn ich genau darüber den Podcast mache? Also, dass ich eben erstmal keine Ahnung habe, aber trotzdem versuche, mich halt irgendwie ranzupirschen und einfach Leute frage, die halt mehr wissen als ich. Und zusammen mit den Hörenden, die ich dann so mit an die Hand nehmen kann, da durchgehe und von mir aus auch ich diejenige bin, die in Fettnäpfchen tritt. aber genau, die anderen kommen trotzdem mit so. Das war so die Idee dann für den Podcast. Bis das dann tatsächlich alles irgendwie Realität geworden ist, und natürlich ist dann sicherlich noch mal Zeit ins Lande gegangen, auch um dann erstmal, ach ja, Schnittprogramm, ach, wie war das denn nochmal und so, ne, sich diese das Sachen nochmal drauf, ja, zu bringen. und dass ich dann auf Social Media aktiv geworden bin, ist ja eher erstmal so Mittel zum Zweck gewesen, ne, um den Podcast dann auch publiker zu machen. Weil einfach auch klar war, so die feministischen Bubbles sind meiner Ansicht nach vor allem auf Instagram unterwegs. Und deswegen war das dann so für mich Mittel der Wahl.
Okay, also um war das publik zu machen. Die Wahl des Themas Feminismus dann eher so eine Zufallswahl, die dich dann aber trotzdem dazu gebracht hast, eben irgendwie in das Thema reinzurutschen, oder? Oder gab es da irgendwelche besonderen Beweggründe, wieso du gesagt hast, ja, Feminismus, das wird's, und da bin ich mir ganz sicher?
Naja, es hat mich auf jeden Fall relativ lange bewegt. Also ich meine, mir geht es oft so, ich interessiere mich eigentlich für, oder ich kann mich für alles und jeden irgendwie interessieren, und es wechselt sich auch relativ schnell ab. Aber bei Feminismen ist es länger hängen geblieben. Und auch wenn ich am Anfang noch irgendwie Angst hatte, das Thema könnte irgendwie zu klein sein für einen Podcast, habe ich dann ja relativ schnell mitbekommen, dass es gar nicht ein Thema ist, sondern es ist ja vielmehr eine Perspektive, die man einnimmt. Und also ich nenne es immer so ein bisschen die feministische Brille aufsetzen, durch die man ja im Grunde alles und jeden nochmal neu betrachten kann. Also ich habe jetzt diese Brille auf und ich kann jedes Thema, alles, worüber ich jemals schon in der Welt, im Leben nachgedacht habe, nochmal neu anschauen. Und ja, damit wirst du ja nie fertig. Das hast du immer zu tun.
Ja, also ich finde es immer richtig toll zu sehen, wenn halt einfach Sachen geteilt werden, die wirklich auch dazu anstoßen, aufzuklären oder sich mit dem Thema Feminismus halt einfach erstmal zu beschäftigen. Hast du bewusst irgendwelche Ziele, was zu vermitteln? Also welche Kerngedanken willst du deinen HörerInnen vermitteln?
Ich glaube, der Kerngedanke oder so die Kernherausforderung ist einfach, hinterfrag alles nochmal. Also es gibt ja immer so gewisse Vorurteile gegenüber Feminismen, was weiß ich, wenn ich eine feministische Einstellung habe, dann heißt das, ich kann nicht heiraten und ich darf keine Kinder kriegen oder ich darf keinen Nagellack mehr tragen oder so. Darum geht es natürlich überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass die Dinge, die uns irgendwie als Standard, als normal dargelegt werden, dass man die nochmal hinterfragt. Ist das denn wirklich auch was, was ich möchte? Weiß ich denn, woher das überhaupt kommt? Wem das Vorteile verschafft und wem das vielleicht schadet? Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, nö, ich habe da schon Bock drauf, dann kann ich natürlich auch, also es sind jetzt wirklich nur Beispiele, Kinder kriegen, heiraten, wie auch immer. Aber genau, einfach so ein bisschen hinterfragen.
Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Perspektive so und ein guter Anreiz, auch das zu machen. Hast du denn irgendwie, wenn du deine Folgen oder eben auch deine Posts planst, eine Inspiration? Also gibt es irgendwelche Vorbilder, wo du dir sagst, diese Personen inspirieren mich total und da nehme ich mir vielleicht auch meine Ideen her?
Du meinst jetzt vor allem auf Social Media Ebene? Nee, eigentlich nicht so richtig. Also
kommt es alles von dir und du denkst dir selber, bist selbst so inspiriert, dass du genau weißt, so, über dieses Thema möchte ich sprechen und da möchte ich mit der und der Person drüber sprechen.
Genau, also da kommt tatsächlich nicht so wahnsinnig viel über Social Media. Das sind eher Fragen, die mich dann in Bezug auf Feminismus, wenn ich irgendwelche Bücher lese, auch sicherlich, wenn ich auf Social Media unterwegs bin und so weiter, die sich dann so ereignen und die mich dann nicht mehr loslassen. Also einfach diese Fragen von wegen, warum ist das eigentlich so? Und wenn ich mir dann die dann wochenlang nicht von selbst beantworten kann, dann weiß ich, dass ich ein neues Thema für eine Folge habe.
Ja. Ne? Genau. Ja, das macht ja auch Sinn. Das ist ja eigentlich der beste Weg, sich da ein bisschen ranzutasten über eigenes Interesse.
Also wenn ich so dran denke, wie wir so unseren Podcast gestaltet haben, dann sind halt uns vor allem so kleinere PodcasterInnen und InfluencerInnen wie du zum Beispiel eine große Inspiration für uns gewesen, weil sie eben so nahbar sind und man nicht das, ständig das Gefühl hat, in eine Welt reinzukommen, wo alle schon so ultra die Experten sind. Und ich kann mich, Lea, nur anschließen, dass dein Podcast mir da auch echt einiges so gegeben hat und uns weitergeholfen hat. Und wir es halt einfach toll finden, wie du immer wieder betonst, auch, dass du in einem Prozess bist, dass du dazu lernst und nicht von Anfang an alles wusstest. Wie man sieht, hast du auch schon einen gewissen Einfluss auf uns gehabt. Also wenn wir schon mal bei dem Thema Einfluss jetzt sind, inwiefern, weil wir ja jetzt das auch gerade schon mit Social Media und so besprochen haben, inwiefern würdest du dich denn selber als Influencerin abstempeln oder bezeichnen? Oder siehst du dich als jemand, der andere Meinungen auf jeden Fall beeinflussen kann?
Ja, also das ist echt irgendwie schwierig abzuschätzen. Also Influencer ist natürlich auch irgendwie so ein beladener Begriff. Ich bin bisher nicht auf die Idee gekommen, mich so zu nennen. Aber klar, über so Feedback, über E-Mails, über Nachrichten, auch über Instagram oder so, bekomme ich ja mit, dass der Podcast auch was bewegen kann, ne? Und auch wenn ich immer sehr viele verschiedene Perspektiven im Podcast auch lautbar mache, bin ich es ja, die entscheidet, was reinkommt und was nicht. Und es ist ja meine Perspektive. Insofern, genau, versuche ich da, wie gesagt, immer viel zusammenzubringen. Aber klar, am Ende bin ich irgendwie das Medium nochmal, durch dass das alles durchgeht. Insofern, ja, scheint da Beeinflussung irgendwo da zu sein, aber bis jetzt waren die Rückmeldungen recht positiv und freudig, deswegen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir reden ja über feministische Influencer, von dem her, das ist halt schon schwierig, sich da auch den Stempel aufzuerlegen, ob man jetzt ein Influencer ist, aber im Prinzip der Begriff Influencer sagt ja erstmal, dass man einen gewissen Einfluss auf andere Menschen hat.
Genau, ein bisschen, Meinungsbildung,
ja. Ich finde, es klingt auch immer so verrückt, dass man schon so durch einen einzigen Post oder so durch eine Podcast-Folge vielleicht auch die Meinung von anderen und damit auch irgendwie ihre Realität beeinflussen kann. Und das ist ja gerade auch bei Fake News ein Riesenproblem, weil es natürlich auch gerade durchs Internet immer schwieriger wird, zu entscheiden, welche Nachrichten man Glauben schenken kann und welchen eben auch nicht. Hast du irgendwie eine Idee, woran man vielleicht legitime und illegitime Inhalte im Internet irgendwie unterscheiden kann und vielleicht die richtige Entscheidung treffen kann, wem man folgt und glaubt, gerade vielleicht auch in Bezug auf Feminismus?
Also ich kann da letztendlich auch nur von mir sprechen. Ich habe mir die Menschen, denen ich folge, da einfach insofern erarbeitet, dass ich da klein angefangen habe mit Leuten, wo ich irgendwie, was weiß ich, die Bücher kannte oder Artikel oder was auch immer Und oftmals empfehlen die ja dann auch nochmal Leute, ne? Also wenn man denen dann intensiv folgt, die Stories guckt und so weiter, dann sind da oft auch nochmal wieder Leute verlinkt und so. Und somit kann man sich dann da eigentlich ganz gut einen Kreis aufbauen, der mir zumindest vertrauensvoll erscheint. Und davon abgesehen würde ich natürlich immer dazu raten, nicht nur Social Media zu nutzen, ne? Also ich meine jetzt gar nicht unbedingt, dass man auch die Mainstream-Medien lesen soll, wie Zeit und Süddeutsche oder so. Ich meine eher, dass man sich dann auf verschiedenste Medien auch konzentriert. Also dann eben noch mit Podcasts und Bücher und, ne, also damit man sich da einfach so ein, oder Workshops, Konferenzen, wie auch immer, so ein Konglomerat schafft, um eben auch immer wieder aus der Bubble rauszukommen. Also ich habe mir zum Beispiel auch so ein Google Alert eingestellt, einfach nur für den Begriff Feminismus. Und da ist es auch immer mal ganz interessant, was da so reinkommt, weil dann kriege ich einmal die Woche so eine Übersicht an Artikeln, die halt so rausgekommen sind, wo irgendwie das Wort Feminismus drin ist. Und das ist dann auch immer mal ganz spannend zu sehen, was Medien so schreiben und was das dann so für einen Eindruck vermittelt. Ja, wie die Feminismus sehen, wo man dann oft auch immer noch mal so merkt, ah ja, da ist immer noch viel zu tun.
Solche Inhalte kann man ja auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen vermitteln, also können auf unterschiedliche Arten und Weisen vermittelt werden von anderen Leuten. Welche Art, würdest du sagen, der Vermittlung so von feministischen Inhalten findest du am sinnvollsten oder auch am wirksamsten im Sinne von Aufklärung oder eher eine aggressivere Vermittlung?
Also ich würde sagen, alle Arten und Weisen haben ihre Berechtigung. Wichtig ist halt, dass es da immer eine Diversität gibt und alles irgendwie zusammenspielen kann, ne? Also ich gehe ja mehr so den aufklärerischen, ruhigen, persönlichen Weg, weil das einfach auch meiner Persönlichkeit irgendwie am nächsten ist und ich mich da am wohlsten fühle. Ich habe aber auch schon, also zum Beispiel der abgeschlossene Podcast von Nicole Schöndorfer, Darf sie das? Der ist zum Teil schon so ein bisschen derber auf jeden Fall. Also die macht einfach klare Ansagen. Und am Anfang konnte ich damit noch gar nicht so viel anfangen. Da wurde ich so ein bisschen überfahren. Und je weiter ich mich aber mit Feminismen beschäftigt habe und den Ungerechtigkeiten und je mehr ich davon einfach auch persönlich bewegt war, desto mehr konnte ich dann auch mit dem Podcast anfangen, weil es dann wirklich so dieses, also es hat mir dann dabei geholfen, die Wut irgendwie nochmal so ein bisschen größer zu machen und daraus dann auch eine Energie zu schöpfen, wirklich was zu tun, ne? Und eben nicht immer nur so in, ja, vorher war ich halt mehr so, ach Mensch, ist aber ungerecht. Und da war es dann mehr so, boah, also das kann nicht wahr sein, ah, so. Ja. Und, ne, also ich glaube, es ist halt immer gut, einfach verschiedenste Angebote zu haben und dann zu nutzen, je nachdem, was gerade besser passt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, um eine breitere Masse zu erreichen, ist auf jeden Fall so Aufklärung am sinnvollsten. Aber ich finde einfach, manchmal muss man sich erstmal, um eben diese Aufklärung zu machen zu können, ein Gehör verschaffen. Und dieses Gehör kann man sich manchmal nicht verschaffen, wenn man komplett neutral oder ruhig bleibt. Und da muss man auch oder möchte man auch einfach lauter werden an manchen Stellen.
Ja, voll. Ich finde halt, Inhalte sollten immer so wertfrei vermittelt werden und irgendwie so mehr durch Aufklärung, weil ich glaube, sobald irgendwer sich so angegriffen fühlt oder durch die Komplexität von den ganzen Inhalten überfordert fühlt, dann kann es halt sein, dass die Person sich komplett zurückzieht und so abschaltet. Also so ist das bei mir manchmal jedenfalls, wenn irgendwer mir kommt mit so einer richtig heftigen Message, dann muss ich auch irgendwie erstmal so einen leichten Weg reinfinden, weil sonst, wenn man so abgeschaltet hat, ist es halt super schwer, diese Person nochmal für sich zu gewinnen und für die Inhalte. Also finde ich so persönlich aus meiner Erfahrung. Aber natürlich muss man sich ein Gehör verschaffen bei gewissen Themen, weil sonst ändert sich natürlich.
Ich nicke, ist immer gut, wenn man das im Podcast macht.
Was sind denn eigentlich so nach so einer erfolgreichen Vermittlung von deiner Message so die Reaktionen, mit denen du rechnest oder auf die du auch hoffst? Gibt es da Reaktionen, die dich irgendwie besonders glücklich oder unglücklich machen, wenn du einen Podcast hochlädst oder was postest?
Also da gibt es sehr viele Reaktionen, die mich schon sehr glücklich gemacht haben. Also besonders von Menschen, die sehr viel jünger sind als ich, aber auch Menschen, die sehr viel älter sind als ich, weil, also ich gehe ja immer so ein bisschen davon aus, okay, ich mache das jetzt irgendwie aus meiner Perspektive. Es ist relativ logisch, dass Menschen, die mir ähnlich sind, die in einem ähnlichen Alter sind, dass das ja zum Teil sicherlich auch irgendwie ganz gut bei denen ankommt. Und umso überraschender finde ich es dann halt oder umso schöner, wenn es dann tatsächlich auch, ja, keine Ahnung, 14-jährige Mädels erreicht, die dann irgendwie meinen, ja, voll krass und so, ich sehe es jetzt und genau, ich habe es verstanden und ich habe mir jetzt irgendwie das Buch von Margarete Stokowski geholt und ich irgendwie so denke, geil, die haben es einfach 15 Jahre früher verstanden als ich. Und genauso der ältere Familienvater, der mir dann eben erzählt, dass er jetzt am Abendbrotstisch immer mal mit seinen Kindern redet, die den Podcast auch hören und sie einfach nochmal eine neue Ebene des Austauschs gefunden haben. Aber auch, also wenn ich mal Folgen gemacht habe, ich sammle ja immer so Sprachnachrichten und gerade eine Folge zu Allyship, da habe ich Nachrichten gesammelt, wo einfach Situationen erzählt wurden, wie Menschen reagiert haben, als sie irgendwelche rassistischen oder sexistischen Überfälle oder sowas beobachtet haben. Und dann halt die Frage war, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Schreite ich ein? Wie auch immer. Wo ich dann Medu dabei hatte, Argumentationstrainerin. Und wo dann durchaus auch Kritik an zum Beispiel einem Sprachnachrichtler laut geworden ist und ich dann so ein bisschen unsicher war, okay, wie gehen die jetzt damit um? Und ich dann aber auch Feedback bekommen habe, ey, super gut, ich habe schon so viel gelernt. Und ne, also das war sicherlich erstmal krass, das irgendwie zu hören so, aber es ist auch alles anonym, also es wird da jetzt niemand vorgeführt oder so. Aber ich habe dann auf jeden Fall so die Nachricht bekommen, ey, es hat mir schon so viel gebracht und ich habe jetzt voll was zum Nachdenken und ja, genau. Und das freut mich dann einfach immer sehr.
Ja, das sind auf jeden Fall ja auch schöne Reaktionen. Ich glaube, da freut man sich.
Musstest du dann auch schon also negative Erfahrungen machen, also in Form von Hasskommentaren? Wenn du damit konfrontiert wirst, wie gehst du damit um?
Also im digitalen Raum ist es eigentlich relativ einfach, damit umzugehen, weil diese Trolle sind sehr leicht zu erkennen. Also wenn da einfach nur Bullshit kommt und wirklich einfach nur so, ja, irgendwelche, ja, diese Hate-Kommentare, die jetzt auch nicht, also die finden mich nicht super oft, aber ab und zu passiert das schon und dann blockiere ich das einfach. Also das ist ganz, ganz klar. Auf YouTube habe ich meinen Podcast auch hochgeladen, letztendlich einfach nur, um den dann in meine Webseite einbinden zu können, also gar nicht mal, um da jetzt meine riesen Community zu schaffen, aber da sind Men are going their own way Leute, also so Männerrechtler-Typen irgendwie auch so ganz gut unterwegs, die haben mich da recht schnell gefunden und mir dann da so in Roman irgendwie ihre Sichtweise der Welt dargelegt, wo ich aber auch nicht viel hätte darauf antworten können, außer, siehe Podcast, also will ich halt nicht so. Deswegen habe ich mich dann da auch dazu entschieden, die Kommentare einfach komplett abzuschalten, weil das ja für mich einfach keinen Sinn gemacht hat. Natürlich macht konstruktive Kritik total Sinn, also da gehe ich auch gerne drauf ein. Aber ja, wenn ich irgendwie merke, okay, da clashen jetzt einfach zwei super unterschiedliche Weltansichten aufeinander und ich sehe es nicht so richtig, wie wir zusammenkommen können und habe auch nicht wirklich die Energie dazu. Oder es ist halt wirklich einfach nur, ja, dieser Hass oder dieses Rumtrollen, ja, dann.
Ja, ich denke, genau, die meisten Inhalte, die einen da ja auch über Social Media oder übers Internet erreichen, die sind ja auch wirklich alles andere als konstruktiv und ist natürlich gut, wenn du das nicht persönlich an dich ranlässt, weil da gibt es bestimmt auch Leute, die sich dann da persönlich angegriffen fühlen oder sich irgendwie dann Gedanken machen, aber ist ja umso besser, wenn du das nicht tust. Jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende unserer Folge angelangt und daher habe ich noch eine Frage als Empfehlung vielleicht auch für unsere HörerInnen. Gibt es denn vielleicht bestimmte feministische Accounts oder AktivistInnen, die du uns weiterempfehlen kannst? Also wem sollte man deiner Meinung nach unbedingt folgen?
Ja, ich habe mich vorbereitet und bin so vom 100. ins 1000. gekommen. Also aufgrund der iranischen Proteste bin ich gerade sehr hinterher, was Düzen Tekkal und Gilda Sahebi posten. Also Düzen Tekkal bei Instagram und Gilda Sahebi. Ich folge aber auch sehr gern Shada Kurt oder Mareike Kaiser. Fikri Ane Altintasch, der mit Unterstrich Fanil auch mal in meinem Podcast war, macht viel zu kritischer Männlichkeit. Aber auch so das Rosa Mac, was vor allem schwarze Frauen repräsentiert oder die radikalen Töchter, die bringen einfach auch noch mal so einen sehr schönen intersektionalen Blick auf Feminismen und Aktivismus. aber auch Phoenix Kühner zum Beispiel, also This is Phoenix auf Instagram oder Theresa Bücker oder Sivin Yamabre. Also es gibt einfach, ja, genau, sehr viele tolle Frauen und Männer und weitere Geschlechter, die, denen sich lohnt zu folgen. Und ich bin einfach immer wieder sehr froh und dankbar für all diese Leute, die mir da so in den Feed gespült werden und mir meine Horizonte erweitern.
Auf Instagram zeigst du ja jeden Monat ein oder mehrere Bücher, die man gelesen haben muss. Da habe ich auch echt schon einiges mir angeguckt und habe mich einiges angesprochen oder fast alles eigentlich. Welche Bücher davon sollte man jetzt unbedingt gelesen haben, wenn man nicht unbedingt so viel Zeit hat, sie alle zu lesen?
Also gelesen haben muss, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Ne? Also lesen kann natürlich eine Art und Weise sein, sich dem Thema anzunähern. Für wen das nichts ist, ist auch völlig okay. Meins ist es halt voll. Also ich liebe Bücher. Ich lese sehr gerne. Ich höre Bücher auch sehr viel. Also auch um so ein bisschen auf den Zeitfaktor einzugehen. Ich habe da eigentlich, also habe da einfach jede Menge Accounts, wo man dann ständig irgendwelche Hörbücher sich nebenbei reinziehen kann. Also ich würde sagen, so Grundlagenwerk, Einführung, meinte ich ja vorhin schon, Untenrum frei von Margarete Stokowski.
Lese ich auch gerade, ist sehr gut.
Genau. Für mich waren auch die Graphic Novels von Liv Strömquist sehr augenöffnend. Und wenn es dann auch so in Richtung ja, intersektionalere Denke gehen darf, dann gerne auch die Bücher von Tupoka Ogette, um ja, sich in antirassistischer Art und Weise zu trainieren und irgendwie zu sensibilisieren. Ja, es gibt auch von, oh nee, jetzt habe ich es vergessen, wie der Name. Naja, genau. Aber ich glaube, die drei kann man erstmal so stehen lassen.
Okay, das muss man sich dann auf jeden Fall auf die Einkaufsliste schreiben. Danke für deine Empfehlung. Also ich bin auch großer Fan von Büchern, die mich unterhalten, aber gleichzeitig auch noch halt total mehr meinen Horizont erweitern und mich weiterbilden. Von dem her, ja, danke auf jeden Fall für deine Empfehlung. Jetzt haben wir dir ganz viele Fragen gestellt. Hast du vielleicht für uns noch Anmerkungen oder einen Tipp für unseren weiteren Weg? So als Podcasterinnen, kannst du uns da irgendwas auf den Weg geben?
Jetzt generell mit dem feministischen Podcast? Gute Frage. Also ich meine, ich kann euch gerne was wünschen, was ich auch wirklich tue. Also ich hoffe einfach, ihr habt sehr viel Spaß dabei. Macht euch nicht zu viel Druck, da irgendwie alles richtig zu machen. Ich weiß, das ist, also auch wenn ich immer erzähle, so, ja, ich bin im Prozess und ich weiß ja auch noch nicht alles und so weiter. Es ist ja trotzdem nicht so, dass es in unserer Gesellschaft eine wahnsinnig ausgeprägte Fehlerkultur ist. Und wenn ich Fehler mache, ist mir das trotzdem immer erstmal unglaublich unangenehm. Und dass man dann wirklich was draus lernt, das merkt man halt immer erst später. Also ich bin dann eigentlich immer sehr dankbar, wenn irgendwas passiert, woraus ich dann was lernen konnte, was dann ursprünglich so als Fehler geframed war. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber ich hoffe da einfach für euch, dass ihr da einen guten Umgang damit findet, euch da nicht irgendwie fertig macht und einfach versucht, den Spaß an der Sache nicht zu verlieren, weil es ist einfach auch ein ernstes Thema. Diese feministische Brille führt ja dann auch dazu, dass man einfach, also um Margarete Stokowski da auch so ein bisschen zu zitieren, so wirklich die Scheiße zu sehen, an die man sich mittlerweile so gewöhnt hat. Und das ist ja auch nicht nur angenehm, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und da auch immer wieder eine Balance zu finden, ja, das wünsche ich euch.
Die Scheiße zu sehen, an die man sich gewöhnt hat, sagt Influencerin Laura Vorsatz. Sicherlich kein leichter Prozess, aber umso wichtiger, dass es Frauen gibt, die weder vor dieser Thematik noch vor unschönen Reaktionen zurückschrecken und uns alle immer wieder an die Fehler und Schwachpunkte unserer Gesellschaft erinnern. Das kann auf Social Media geschehen, im Alltag oder auch in der Kunst und Musik. Ich habe euch heute zwei Lieder mitgebracht, in denen Künstlerinnen uns anregen, hinzuschauen, Ungerechtigkeiten wahrzunehmen und die Augen nicht davor zu verschließen, was für ein langer Weg noch vor uns liegt. Viel Spaß mit Alle drei Sekunden von Celine und Paula Hartmann.
Hey, schiefe Blicke, laute Wörter. Für sie sind wir nur noch Körper. Und der
hört nicht auf zu diskutieren, als ob er mein Nein nicht gehört hat. Jeder meiner Freundinnen hat das auch erlebt. Schlüssel in der Faust auf dem Nachhauseweg. Die Berührung in der S-Bahn war nicht aus Versehen. Und er sagt mir, was traust du dich so rauszugehen? Alle drei Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in meinem Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
AirPods rein, aber AirPods aus. Immer Standort, Pfefferspray, Herz klopft laut. Gucke schlecht gelaunt, kaputt in die Zopf zum Ziehen. Zeig keine Haare, nie Beine mit Stafford raus. Mädchen vermisst mit gerade 80, ich jogg nur am Tag. Vorbei an einem schwarzen Roll, Koffer im Park. Im Club nicht aufgepasst, fuck, Augenkontakt. Dann eine Viertelstunde Talk, warum es mit uns nicht klappt. Komplett so Agroglas, knallt aus Fliesen. Nacht voll Sirenen, die Hymne von Berlin. Wach morgens auf in einem fremden Treppenhaus. Nur Kraft ist einem zu erzählen, der mir da nicht glaubt. War so angezogen, dass es ihm gefällt. Gib mir nicht die Schuld, die gebe ich mir schon selbst.
Alle drei Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in mein Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Feminismus süß-sauer, feministische Creators. Nach einem aufschlussreichen Interview mit Laura Vorsatz über mediale Einflussnahme und feministische Ideen fahren wir nun fort mit einer weiteren Gästin. Magdalena betreibt einen TikTok-Account, auf dem sie feministische Inhalte teilt. Hören wir rein in ihre Geschichte, Herausforderungen der Thematik und wie sich verschiedene Plattformen hinsichtlich politischem Content unterscheiden.
Hi, ich freue es auch, dass ich hier bin und ich bin die Magdalena und ich studiere Medienwissenschaften und Philosophie in Tübingen und mache nebenher Social Media Arbeit auf meinem Account, der heißt Stimmfang, auf TikTok und Instagram. Und da geht es auch so ein bisschen um Feminismus und damit beschäftige ich mich auch tatsächlich in meinem Studium sehr viel.
Das klingt auf jeden Fall ziemlich nice. Finde ich sehr cool, dass du das machst und dass du auch hierher gekommen bist. Von mir auch herzlich willkommen. Und du hast ja gerade schon erwähnt, dass du feministische Inhalte auf TikTok auch machst. Erstmal ein bisschen Werbung für alle, die sich dafür interessieren. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Wie kamst du denn persönlich dazu, damit anzufangen, auf Social Media zu posten? Und hattest du da vielleicht irgendwie eine Motivation dahinter?
Tatsächlich nicht. Also es war nämlich so, dass meine Schwester Marlies Johanna, also hier auch ein kurzer Shoutout, die ist auch auf TikTok und Instagram, die hat damals einen Mama-Blog angefangen. Und zwar erstmal nur als Website, wo sie Artikel veröffentlicht hat. Und dann habe ich ihr halt immer mal wieder so Texte von mir einfach so geschrieben. Und dann war sie irgendwann mal so: Magdalena, du musst das mit mir machen. Also, oh Gott, was passiert hier? Und habe dann aber erstmal ja gesagt. Und dann haben wir uns halt irgendwann mal überlegt, okay, komm, wir machen das jetzt auch noch auf Instagram. Und dann waren es auch erstmal eigentlich nur so Themen, die uns ganz allgemein beschäftigen. Und ich glaube einfach dadurch, dass unsere Mama auch schon so eine sehr starke weibliche Rolle hat und wir noch nie so extrem, ich sag jetzt mal, konservativ aufgezogen wurden, hat sich halt so ergeben, dass genau die Themen dann auch die waren, die wir halt dann auch verbreitet haben und die wir dann aufgearbeitet haben. Und irgendwann mal hatten wir dann den Label Feminismus und so hat es dann eigentlich auch angefangen.
Du hattest ja eben gerade schon Instagram und TikTok erwähnt. Gibt es da irgendwelche Unterschiede bei den Inhalten, die du da postest?
Ja, auf jeden Fall. Also bei TikTok ist es so, dass ich tendenziell ein bisschen mehr mache. Also oft arbeite ich so, dass ich halt also ich lese Bücher oder Studien und dann versuche ich diese Studien in so Kurzvideos nochmal so wiederzugeben oder die Ergebnisse wiederzugeben. Und das geht viel, viel schneller als jetzt so diese Bildbeiträge zu designen und zu schreiben und texten und verändern. Und dadurch habe ich eben bei TikTok sehr, sehr viele Inhalte, wo ich dann auch manche Videos auch auf Instagram hochlade. Das ist so, je nachdem, was für Inhalte ich bei den TikTok-Videos angesprochen habe, schätze ich dann ab, ob Instagram das jetzt gut finden könnte oder eher nicht so gut finden könnte, weil in den offiziellen Richtlinien steht, dass man eigentlich keine politischen Inhalte verbreiten darf, soll.
Für TikTok?
Für Instagram.
Ah, okay.
Also Meta quasi. Mhm. Und dadurch ist es dann manchmal so, dass irgendwie ich ein Video hochlade und das hat dann halt direkt richtig viele Views und dann gibt es ein Video, das hat irgendwie nach 2 Stunden fast gar keine Views. Mhm. Und dann weiß man, okay, du hast da schon wieder irgendwas gemacht, was Instagram oder Meta eben nicht so passt. Und deshalb kann ich da leider nicht alles hochladen, was ich gerne hochladen wollen würde. Aber dafür kann ich diese Bildbeiträge, da kann ich dann, dadurch, dass es ein Text ist, nochmal viel mehr ins Detail gehen, aber es ist halt eben auch mit mehr Aufwand verbunden.
Ja, voll interessant. Aber ich wusste echt nicht, dass Instagram da solche heftigen Richtlinien hat.
Ja.
Krass. Ja, ich habe auch noch eine Frage an dich, die ich selbst ziemlich spannend finde und die wir zuvor auch schon Laura gestellt haben. Und zwar, inwiefern siehst du dich selbst denn so als Influencerin? Also es klingt immer so ein bisschen verrückt, aber als jemand, der so andere Meinungen beeinflussen kann.
Also zum Ersten zu diesem Label Influencerin. Das ist irgendwie jetzt nichts, wo ich mich aktiv mit labeln würde, weil ich irgendwie... ich würde jetzt sagen, vielleicht kein Teil meiner Identität geworden, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen falsche Bescheidenheit, die man als Frau dann auch oft hat. Also ist vielleicht sogar auch ein feministisches Thema. Aber als Person, die anderen Personen Meinung beeinflussen kann, würde ich schon sagen, einfach auch, weil das Feedback ist, das man bekommt. Mhm. Also mich erreichen schon jeden Tag eigentlich mehrere Nachrichten, ob es jetzt in Kommentaren ist, dann auch bei TikTok in Kommentaren. Bei Instagram dann auch oft die Direct Messages, wo Leute dann halt schreiben so, hey, auf jeden Fall weitermachen, du hast mir schon so viele Denkanstöße gegeben oder manche Leute, die dann auch sagen, meine Beziehung funktioniert jetzt viel besser, weil ich jetzt mir bewusst darüber bin, dass der Stress, den ich habe, der halt irgendwie irgendwo was Natürliches ist, was aus der Gesellschaft kommt, aber was man auch vielleicht vermeiden kann oder so und solche Sachen.
Das ist ja bestimmt voll das gute Gefühl, oder?
Mega.
Sehr, sehr cool.
In deinen TikTok-Videos sprichst du ja voll oft über Dinge, die du so im Alltag auch erlebt hast. Sind das alles Erfahrungen, die du persönlich gemacht hast oder kommt da auch einiges so von deiner Community? Also wie kommst du auf die Inhalte?
Also die Erfahrungsgeschichten sind alle eigentlich meine. Mhm. Und dann gibt es noch so ein paar Videos, die ich mache, wo es zum Beispiel um so Gerichtsfälle oder sowas geht oder auch Sachen, die früher mal passiert sind. Also es gibt zum Beispiel ein Video über eine Frau, die heißt Leonie Blaker, die ist nach Paris gegangen, irgendwann mal im 19. Jahrhundert und wurde belästigt und hat dann ihre Hutnadel genommen und den Belästiger damit gestochen. Und das haben dann immer mehr Frauen auch angefangen. Und irgendwann mal hat dann die Öffentlichkeit von einer Hutnadelgefahr gesprochen und dann wurden Hutnadeln verboten.
Oh Gott, und, hey, das ist ja so verrückt.
Ja, und das wäre jetzt halt so gesehen auch eine Erfahrungsgeschichte, aber wo ich dann halt eben sage, ja, das war halt da und da und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen vielleicht etwas, was man im Geschichtsunterricht lernen sollte. Also ich hole einfach einmal davon und halt eben auch ganz eigene Erfahrungen, wo ich dann drüber berichte.
Ja, ist ja auch ein guter Mix eigentlich. Ich glaube, das hält das Ganze auch super spannend. Also ich persönlich finde es super spannend. Gerade auch, wenn es so deine eigenen Alltagserfahrungen und Erlebnisse sind. Aber wie konzipierst oder planst du da? Also hast du irgendwie so ein Schema, nachdem du so deine Videos planst? Oder, weil es gibt ja jetzt meistens so ein Überthema, über das du da redest. Also überlegst du dir dann jetzt, diese Woche reden wir hier und da drüber?
Das ist lustig, weil meine Schwester mir ständig sagt, hey, überleg dir jetzt mal ein Überthema und red über eine Woche. Und ich versuche das immer, aber ich kriege das irgendwie einfach nicht hin. Also meistens ist es tatsächlich so, dass ich dann halt eben so diese eine Studie habe, wo ich dann irgendwie ganz viele Gedanken dazu habe und dann ist es automatisch ein Überthema. Also zum Beispiel irgendwie, wenn es jetzt darum geht, Personen in ein Unternehmen einzustellen und dann gibt es halt viele verschiedene Studien darüber, wo man dann Bewerbungsunterlagen ohne Geschlechterverweise hatte oder ohne die Ethnizität und so. Und da ergeben sich dann halt irgendwie viele Videos zum selben Thema. Aber das ist dann eher unbewusst tatsächlich.
Und wie machst du das auf Instagram? Also wie konzipierst du oder planst du deine Posts auf Instagram?
Auch so spontan.
Sehr gut.
Also ich habe mir jetzt auch schon überlegt, vielleicht wenn dann Uni und so alles auch vorbei ist, ob ich dann da richtig anfange zu planen. Dann wäre tatsächlich auch sinnvoll, eine Woche lang ein Thema zu haben und das dann auch in der Story und auf TikTok und auf Instagram zu behandeln. Einfach weil du dann auch sagen kannst, hey, wenn es euch noch mehr interessiert, dann guckt doch in meiner Instagram-Story vorbei und dann wissen alle auf TikTok, ah, die hat doch Instagram, da kann ich doch jetzt auch mal hingehen. Ja. Also es wäre irgendwo sinnvoll und es gibt auch viele InfluencerInnen, die das machen. Dafür bin ich noch zu unorganisiert.
Ja, also hast du trotzdem aber irgendwie ein bisschen vor, das weiterzumachen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Es scheint ja bisher ganz erfolgreich zu laufen. Und ist ja auch eine gute Sache, finde ich persönlich.
Ja, finde ich auch.
Ja, kann ich unterschreiben.
Du hast es vorhin schon mal so kurz angerissen mit den Views. Und vor allem auf TikTok haben wir gesehen, dass da manche von deinen Videos schon so über 100.000 Mal angeschaut wurden. Da gibt es ja teilweise auch riesige Unterschiede zwischen den Views. Wie erklärst du dir das oder und wie findest du, dass da auch Algorithmen eine Rolle spielen?
Algorithmen spielen eine sehr, sehr große Rolle. Und bei TikTok bin ich noch nicht so ganz dahinter gekommen. Ich habe das Gefühl, dass TikTok öfter mal so für so 1-2 Monate eine Sache haben, auf die sie sich konzentrieren. Und als ich angefangen habe mit TikTok, waren das Kommentare. Also ich habe gesehen, wenn ich jetzt irgendwie 100 Views habe und dann haben aber schon 30 Leute kommentiert, dass dann der Algorithmus dich gepusht hat, damit die Leute das mehr sehen. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass es Kommentare sind, die geliked werden. Das heißt, bei den Videos, wo irgendwelche Leute kommentiert haben und diese Kommentare viele Likes bekommen haben, da werden meine Videos viel ausgespielt. Und das bei TikTok ändert sich das immer wieder. Das ist total interessant. Und die haben auch so viele verschiedene Stops, sage ich jetzt mal. Also oft geht es bis 200 und dann dauert es so 20 Minuten, dann sind es plötzlich 2000, dann geht es auf 6000 und dann irgendwie auf 10.000. Und wenn es da dann nicht stoppt, dann geht es oft auf die 40.000 und dann auf über 100.000. Also so, man sieht es auch, oder auf, ich glaube 70.000 ist auch noch so ein Ding, aber es ist irgendwie total interessant, weil man wirklich wie so eine Treppe auch einfach beobachten kann.
Ja, crazy, dass es so gestuft ist.
Ja, total. Ich dachte mir auch schon richtig oft, weil ich nur so, bilde ich mir das jetzt ein? Aber nee, also auch andere InfluencerInnen sehen das auch, also ist bei denen genauso. Und es gibt auch viele so TikTok-ManagerInnen, die Videos darüber machen, wie das funktioniert und dass da halt tatsächlich auch so wie so eine Sperre drin ist.
Das ist ja wie so eine richtige Wissenschaft mit dem TikTok-Algorithmus.
Total.
Ja, hast du bei Instagram auch schon sowas beobachtet?
Bei Instagram ist es noch extremer. Also da gibt es zwar nicht diese Stufen und die haben auch nicht diesen wandelnden Algorithmus, habe ich das Gefühl, sondern bei denen ist tatsächlich, okay, da steht jetzt Hashtag Feminismus drunter und deshalb können wir das jetzt nicht supporten. Also dann sieht man das auch in meinen Insights, dass eigentlich nur meine FollowerInnen das Video gesehen haben und sonst niemand. Mhm. Und ansonsten ist es aber oft so, dass halt mehrere tausend andere Leute dein Video sehen und da dann die Views kommen. Also ich würde jetzt sagen, wenn es nicht so gut läuft, dann stockt das so bei vielleicht 7000 Views. Und wenn der Algorithmus dich mag oder das Video mag, dann sind es schon nochmal innerhalb von nicht mal einer Stunde 40.000 Views. Also es sind schon krasse Unterschiede.
Ja, ich finde es auch heftig, wie wenig man da irgendwie auch drauf Einfluss nehmen kann.
Aber kannst du irgendwie Einfluss drauf nehmen? Hast du so ein bisschen gelernt, wie man da Einfluss drauf nehmen kann auf die Algorithmen?
Also ich würde sagen, mit den entsprechenden Hashtags und indem man, also oft, wenn ich jetzt spreche und dann schreibe ich ja die Texte unter die Videos, ist auch barrierefreier. Und da versuche ich halt eben, bestimmte Wörter nicht auszuschreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Sexismus sage, dann schreibe ich Sexismus S-E-G-G-G-S und dann Ismus.
Okay.
Und dadurch erkennt der Algorithmus dieses Wort schwieriger oder gar nicht. Und so mache ich das halt bei vielen Worten. Aber ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, viele Videos lade ich dann nur auf TikTok hoch und mache dann zum Beispiel eine Story darüber und sage dann auf TikTok, hey, schaut in meine Story rein. Und das sieht man dann auch in den Views von der Story, dass da dann halt eben mehr Leute das dann angucken, die dir eigentlich nicht folgen.
Ja, Ja, gerade wenn du sagst, dass es gerade voll oft mit diesen Bubbles ist, also wer dir quasi folgt, das sind dann meistens auch Leute, die sich dann super für das Thema interessieren. Manchmal werden deine Inhalte ja auch in den Feed von Personen gespült, die eigentlich nicht dir folgen. Also gerade auf den guten alten For You-Pages. Und musst du dich dann da manchmal auch mit so Hate-Kommentaren rumschlagen? Und wie gehst du damit um, wenn das passiert?
Ja, täglich. Ich hatte mal ein Video auf Instagram, erstens zu Instagram. Das hatte irgendwie innerhalb von 20 Minuten 40.000 Views. Und das war aber komplett in der falschen Bubble. Und da waren ganz viele Kommentare drunter. Wie kannst du sowas nur sagen? Du stinkst oder was weiß ich, also auch irgendwelche Beleidigungen.
Sehr konstruktiv.
Ja, total. Was ich natürlich alles dokumentiert, also gescreenshot habe und danach gesperrt habe und gelöscht. Mhm. Und das ist auch mein Umgang mit Hate. Also auch auf TikTok, wenn ich da sehe, okay, das sind jetzt irgendwelche total doofen Kommentare. Also zum Beispiel hat mal irgendjemand unter mein Video geschrieben, dass ich so spreche, als ob ich ein kleines Kind bin ohne Gehirn unter Drogen oder so. Und dann war ich nur so,
okay.
Danke. Und das lösche ich dann und danach sperre ich die Leute einfach. Ganz nach dem Prinzip, ich würde die ja auch nicht in mein Wohnzimmer einladen. Also was wollen die auf meinem Safe Space, in meinem Account? Das heißt einfach entmachten.
Ja, ich denke, das ist auch ein guter Umgang. So. Aber greift dich das auch persönlich an oder denkst du so, ja, was wollt ihr eigentlich?
Also ich hatte so ganz am Anfang von TikTok, war ich so, oh Gott, was passiert hier? Und habe irgendwie so ein bisschen an meinen Inhalten gezweifelt. Und dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert und sie war mit der Wohnzimmermetapher so, blockier die einfach, kann dir egal sein, das, was du machst, ist gut. Und dann war ich so, ja, sie hat recht. Und seither lasse ich das eigentlich gar nicht mehr an mich ran. Aber habe halt dann schon noch so 1-2 Stunden am Tag, wo ich dann einfach nur dran sitze und Kommentare aussortiere und Kontensperre.
Ah, krass, ja. Okay, das ist ja, ja richtig viel Arbeit.
Ja, also, das ist tatsächlich, also es gehört so zum Alltag von vielen Influencer, also wahrscheinlich schon auch mit dazu, wenn es nicht jetzt irgendwelche Manager für die machen.
Aber es ist gut, dass du das nicht persönlich an dich ranlässt, weil ich meine, es gibt bestimmt auch mehr positive Rückmeldungen als negative, hoffe ich mal.
Ja, würde ich schon auch sagen.
Also auf so einem durchschnittlichen Post.
Wenn nicht 50-50.
Oh. Na gut, also ich hoffe, nach unserem Podcast haben ein bisschen mehr Leute hier einen positiven Blickwinkel. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Ich kann es allen empfehlen. Ich finde es super. Mach weiter.
Wir haben ja jetzt viel über deine eigenen Inhalte gesprochen und darüber, wie du das so aus der Creator-Perspektive siehst. Aber hast du denn auch so Empfehlungen für uns und vielleicht auch für unsere HörerInnen, wem man so auf diesen Plattformen unbedingt folgen sollte?
Ja, habe ich. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gerade versucht zu lesen. Also einmal gibt's Jialu MX. Die ist super, das ist eine intersexuelle Person. Mhm. Nee, ich glaube, das stimmt gar nicht. Sie ist non-binary. Intersexuell ist falsch. Sie ist non-binary und klärt in der Hinsicht auch super viel auf. Ist richtig interessant. Dann Luisa Lourdes heißt die, glaube ich. Mhm. Ich kann es, glaube ich, Französisch oder so. Ich kann das nicht aussprechen.
Okay, ich denke, man kann es manchmal nicht so trotzdem merken.
Ja, gut. Die ist auf jeden Fall auch super. Die macht viel so zum Thema Menschen mit Behinderung und auch Autismus, ADS, ADHS ist sie auch sehr sensibel. Dann meine Schwester natürlich, Marlies Johanna. Tolle Videos zu bedürfnisorientierter Elternschaft. und halt eben auch feministisch angehaucht. Und genau, das sind so meine Top-Leute.
Ja, vielen Dank für deine Empfehlung. Da werden wir auf jeden Fall vorbeischauen. Und wir können die ja natürlich auch gerne noch in der Beschreibung.
Ja, also wenn du uns noch ein paar coole Creator weitergeben möchtest, dann verlinken wir die auch sehr gerne noch in der Folgenbeschreibung. Hast du denn noch irgendwie was du gerne loswerden möchtest? Irgendwelche coolen Studien, die du uns mitgebracht hast?
Oder einfach irgendeine Anregung, die dir selber auch in deiner Laufbahn gut getan hat oder so?
Vielleicht ein Gedanke. Man spricht heute voll oft so von Diversität und Inklusion und das ist so gesehen vielleicht schon fast ein Trendbegriff geworden. Und was ich immer wieder erfahre in meiner Arbeit, ist, dass Menschen vergessen, dass es keine Begriffe sind, sondern Menschen. Also, dass das, was dahinter steht, vielleicht irgendwie sieht man eine wunderschöne Regenbogenflagge, aber die Person, die dahinter steht, ist eine Person, die täglich irgendwie vielleicht auch einfach Angst haben muss, die nicht so leben kann wie weiße, heterosexuelle, cis-Menschen. Und dass man das sich immer wieder vor Augen hält, dass es um Menschen geht und nicht irgendwie um irgendeinen Trend oder irgendeinen Begriff, wo man jetzt unbedingt dabei sein muss.
Das war Magdalena. Sie macht echt ziemlich, ziemlich coole feministische Videos und Posts auf TikTok und Instagram. Also falls ihr euch dafür interessiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei ihren Accounts. Stimmfang heißt sie dort. Also ich hoffe, ihr schaut es euch an, weil ich finde es super.
Ich finde es auch so cool, dass es das gibt, dass man einfach eines Tages sich entschließen kann, damit anzufangen, einen Podcast aufzunehmen oder auf TikTok zu posten und damit auch noch möglicherweise richtig was bewegen kann.
Naja, also das ist ja im Prinzip eigentlich genau das, was wir hier auch versuchen zu machen. Also zu versuchen, einen positiven Einfluss zu nehmen. Aber ich wollte dich eigentlich ehrlich gesagt noch was fragen, was mir seit wir mit Laura geredet haben irgendwie auf dem Herzen liegt. Und zwar, findest du denn, dass Podcasterinnen auch so Influencerinnen sein können? Oder also können wir vielleicht auch welche werden?
Oh, schwierige Frage. Aber ich würde sagen, ja, ich finde schon. Klar ist es jetzt nicht direkt vergleichbar mit so einer typischen Influencerin auf Instagram, die damit auch ihr Geld verdienen kann durch Werbedeals und so weiter und so fort. Und damit verdienen die ja häufig gar nicht mal so wenig, sondern richtig viel und richtig guten Lebensunterhalt. Es gibt natürlich auch viele Podcasts, die selbst Werbung schalten oder einsprechen. Aber ich würde sagen, das mit der Werbung ist jetzt nicht das Hauptmerkmal von jetzt spezifisch feministischen InfluencerInnen. Obwohl auch InfluencerInnen zu einem sozialkritischen Thema gezielte Werbung machen können, wird das häufig nicht so in demselben Ausmaß genutzt, würde ich sagen.
Ja, das wird auch irgendwie so das Ziel verfehlen, finde ich.
Insgesamt wird aber dieses Influencer-Dasein in Anführungszeichen ja hauptsächlich nur noch damit verknüpft, dass Menschen damit ihr Geld verdienen, bei den meisten Leuten so im Kopf. Und da passiert eben genau diese versteckte Beeinflussung durch raffinierte Produktplatzierungen. Und der Einflussaspekt beschränkt sich also hauptsächlich nur noch so darauf.
Ja, also der Kommerz mal wieder.
Aber jetzt erstmal zu dem Begriff InfluencerIn, heißt ja eigentlich erstmal übersetzt BeeinflusserIn. Und das kann ja jeder sein, auch wir, selbst wenn es nur eine einzige Person ist, die in irgendeine Richtung beeinflusst wird. Der Werbeaspekt fällt jetzt bei uns natürlich weg. Ich habe aber da eine Gegenfrage für dich, wenn es gerade schon um Influencer geht. Ab wann ist man denn deiner Meinung nach eine Influencerin oder ein Influencer?
Ja, also kurz noch zu dem Werbeaspekt, was du gerade erwähnt hast. Da hast du natürlich recht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch wir werben hier einfach ein bisschen so für den Feminismus allgemein. Ah. Ja, so kann man es sagen. Auch wenn jetzt keine versteckten Produkte hier in dem Podcast vorkommen, aber ja, gilt auch. Aber wenn sich dann irgendwer, wenn auch nur eine Person ein bisschen eher so an Feminismus rantraut, dann finde ich, haben wir unsere Mission erfüllt und dann würde ich uns auch als InfluencerInnen beschreiben. Obwohl es irgendwie echt ein bisschen komisch klingt, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, erst Leute mit richtig viel Einfluss, richtig vielen Personen, Followern.
Und großer Plattform.
Ein großer Plattform sind dann irgendwie InfluencerInnen. Aber ja, wenn man das jetzt so ganz flach mal definiert, dann würde ich sagen, sind wir auch welche. Also eben, ich würde behaupten, gerade zu deiner Frage, InfluencerInnen sind einfach alle, die sich zu einem gewissen Thema öffentlich positionieren und Inhalte veröffentlichen mit dem Ziel, ihre Position irgendwem so näher zu bringen. Also für mich zumindest, würde ich sagen, ist das eine relativ gute Definition. Ich habe jetzt aber auch noch eine Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, welche Art von Social Media Auftritt beziehungsweise welche InfluencerInnen haben denn den größten Einfluss auf dich, wenn wir jetzt gerade schon von der Beeinflussung sprechen?
Okay, das ist allgemein schon schwierig zu sagen. Aber so spontan würde ich sagen, vor allem dieser Content, den die Magdalena auch macht auf TikTok, bei dem sich CreatorInnen einfach vor ihr Handy setzen und ein Video drehen, die sich anfühlen, als wäre ich gerade auf einem FaceTime-Call mit einer Freundin. Also damit meine ich, dass sie sich vor die Kamera setzen und das super spontan rüberkommt und die mir dann einfach irgendwas erzählen. Und da bin ich irgendwie viel aufmerksamer und es fühlt sich so persönlich an. Weißt du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Also wie ist das bei dir? Das ist jetzt nur das, was bei mir so am besten wirkt, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen ja, es ist alles gar nicht so spontan, wie man sich das vorstellt. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und kann das auch nur unterschreiben. Ich glaube, bei mir, ich hatte das in anderen Folgen auch schon mal erwähnt, ist es gerade dieses Visuelle, was bei mir so ein bisschen Eindruck hinterlässt. Und das, wenn ich so ein Video sehe, dann festigen sich Inhalte bei mir viel
langfristiger, als wenn ich jetzt so einen Infopost sehe. Deshalb würde ich sagen, besonders so Videoauftritte von InfluencerInnen haben für mich einen großen Einfluss. Und besonders dann, wenn es um so eine emotionale Message geht, weil ich bin... Persönlich würde ich mich ja sehr empathisch beschreiben. Wenn jemand anderes glücklich ist, dann bin ich es auch. Und wenn jemand anderes traurig ist oder irgendwelche sehr traurigen Themen auch anspricht, dann bleibt es bei mir viel eher hängen.
Mhm.
Und generell ist aber jeder Content gut, würde ich behaupten, der Menschen zum Nachdenken anregt. Und ob das jetzt, wie du sagst, ein super persönliches Video ist mit einer kurzen Anekdote, ein Infopost auf Instagram oder sogar irgendwie eine versteckte Message in einem Post von Influencerinnen, also... kann alles seine Wirkung entfalten. Ist auch, glaube ich, persönlich unterschiedlich, wie man darauf reagiert.
Hauptsache, es regt die Menschen zum Nachdenken an und Hauptsache, es hilft irgendwie, die Message rüberzubringen, die man damit vermitteln möchte.
Ich hoffe auch, wir können das vielleicht ein bisschen machen mit unserem Podcast. Anregen und vermitteln.
Ich finde, wir haben heute echt richtig viele interessante Einblicke und Anregungen bekommen. Und vielleicht habt auch ihr ein bisschen was dazugelernt von der Seite von unseren beiden Influencerinnen heute. Wo ihr die beiden finden könnt, verlinken wir euch natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten war es das nämlich schon wieder für heute. Wenn ihr noch Anregungen oder Kommentare für uns habt, dann schreibt uns doch gerne unter feminismus.süßsauer@gmail.com. Das Ganze wie immer mit UE und Triple S. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten.
Das war der Podcast Feminismus Süßsauer. Mit der 7. Folge über feministische Creators. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich und konntet etwas aus den vorgestellten Perspektiven mitnehmen. Vielen Dank an Emilia Zeiser und Lea Binder für die Produktion dieser Podcast-Folge.
Fake a smile, fake an orgasm, fake a laugh. Do it all for him. Be polite, spend the night, call it self-defense. Got the time of his life at my own expense. But even if he were my man, he'd never truly understand what it means to be a girl. Put ribbons in my curls, then carry around a knife with my diamonds. It's psycho, we're living in. Clubs because I'm hot as fuck, but I don't trust what's in my cup. That's what it means to be a girl. Take his name, give your sanity, take the blame, put his mind at ease, trade it all for a false sense of security.
What It Means to Be a Girl sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. An den Reglern saß Valentin Sturm. Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Carlotta Bührer. Und damit einen schönen Nachmittag Ihnen und bis nächste Woche bei Radio Mikro Europa.